Die 80er, der Musikpodcast.
Ganz viele Geräusche aus der Vergangenheit.
Ein paar habe ich sogar auch erkannt, ja?
Also, ja.
Also die Wählscheibe, Tastentelefon haben wir, ne?
Ja.
Die Schreibmaschine, mit der ich noch meine erste Studienarbeit geschrieben habe.
Oh, ja? Okay.
Jetzt kommst
Wahnsinn.
Du.
Ja. Ich habe schon einen Computer verwendet. Also wir hören, es geht um das Thema Umbrüche in der Computertechnik, in der Kommunikationstechnik. Aus Wählscheibentelefonen sind Tastentelefone geworden, Computertastaturen sind langsam eingezogen, haben Schreibmaschinen abgelöst, mit der Bernd Rosinus noch seine Studienarbeit geschrieben hat.
Immerhin elektrisch.
Ja, okay. Ja. Und konntest du löschen damit schon?
Mit Tippex.
Ja, oh mein Gott. Steinzeit.
Ja.
Ja, und dann haben wir dieses Geräusch der ersten Computer gehört, die sich per Telefon in andere Computer reingewählt haben. Das im Vor-Internet-Zeitalter. Also Bernd ist ein spannendes Thema und darum geht es heute.
Absolut, und auch in der Musik.
Und in dieser interessanten Runde haben wir heute auch einen Gast, nämlich Axel Kossel, den stellvertretenden Chefredakteur der Computerzeitschrift CT. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Lieber Axel, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne. Ich freue mich.
Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, du bist schon sehr, sehr lange Redakteur, so über diese Zeit des Umbruchs in den 80er Jahren, über den wir sprechen, warst du ja sozusagen schon im Beruf, ne?
Ja, also ich bin zum Computerjournalismus erst 1986 gekommen. Ja, meine ersten Computererfahrungen habe ich aber auch schon Anfang der 80er gesammelt an der Schule und dann auch privat mit dem C64.
Bernd, also perfekt, um
das
über das Thema zu
sprechen. Das war eine fortschrittliche Schule, wenn die Anfang der 80er schon mit dem Computer hantiert haben, weil ich habe 87 Abitur gemacht, da war noch nicht viel mit Rechnern.
Ja, ich habe sogar 84 Abitur gemacht und die Rechner, das war eine kleine Besenkammer und da standen zwei Commodore CBM Rechner, also so große Kisten mit kleinen grünen Monitoren und klappernden Tastaturen, alles noch sehr viel Metall. Die standen da und da durften dann ausgesuchte Schüler tatsächlich in einer Computer-AG. Internet hatten wir damals noch nicht. Aber wir hatten Computer und konnten kleine Basic-Programme schreiben.
Und war das so, dass ihr Schüler euch besser auskanntet als die Lehrer? Ich kenne das aus meinen Informatikkursen Ende der 80er.
Nein, das war total gemein, weil wir hatten einen Korrektor, einen Mathelehrer, der war selbst Apple-Fan. Er hatte so einen dieser frühen Apple II-Computer. Da durfte kein Schüler ran und der kannte sich natürlich total gut aus. Und wir lernten ein bisschen Basic, brachten uns Basic bei und er erzählte uns dann, dass Pascal viel besser ist und dass das eigentlich Spielzeug ist, mit dem wir uns beschäftigen.
Aber es geht natürlich bei uns jetzt nicht nur um Computer und den Umbruch in dieser Zeit, sondern dieser Umbruch, der hat ja auch was mit der Musik gemacht. Und wir reden natürlich über die Musik, die diesen Umbruch in der Computer- und Kommunikationstechnik widerspiegelt. Und da haben wir uns natürlich gegenseitig wieder Musik mitgebracht. Und hier ist meiner aus dem Spliff-Album 85555 von 1982, Computer sind doof.
Wäschetrockner flirtet mit dem Video und sendet Strahlen aus, ein elektronischer Zoo. Die Kaffeemaschine turnt den Toaster an, ich krieg die Kurve nicht mehr. Oh Mann, falsch programmiert. Ich werde wahnsinnig. Computer sind doof.
Computer sind doof.
Ja, das ist fast prophetisch, die Nummer, ne? Also ich habe die genau deshalb mitgebracht, weil dieses ist ein legendäres Album, auch mit Carbonara, also den großen Hits von Spliff drauf. Und dieser Titel, der Wäschetrockner flirtet mit dem Video und sendet Strahlen aus, das ist ja im Prinzip das, was heute ja Realität geworden ist, wenn man so will.
Vernetzte Küche, intelligentes Haus, ne?
Ja. Mein Drucker will neuerdings Farbpatronen bestellen, wenn die alte alle ist.
Ja, das stimmt, das kenne ich auch. Ich kriege dann immer so komische Mails. Also sehr, sehr merkwürdig.
Aber auch eine sehr interessante Band, um jetzt mal zur Musik zu kommen. 85555, das weißt du, die Katalognummer, mit der das die Scheibe veröffentlicht wurde. Deshalb haben sie es so genannt, also im Katalog der Plattenfirma. Und Spliff waren vorher die Nina Hagen Band, also die haben mit Nina Hagen gespielt und auch sehr politisch unterwegs. Die hatten auch so erste Erfahrungen so als Politrock-Band gemacht, bevor sie sich dann eben von Nina Hagen losgesagt haben und als Spliff weitergemacht haben und dann ja diese Zeitgeistplatte aufgenommen haben, die ich wirklich sehr beeindruckend finde in vielen Titeln. Und dieser passt eben gut in das heutige Thema, weil sie haben damit ja vieles vorweggenommen, schon ahnend, dass irgendwie der ganze Computerkram großen Einfluss haben wird.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Axel, ist diese Idee von vernetzten Geräten damals komplett Science-Fiction gewesen oder hat es praktisch schon Dinge gegeben, die darauf hinarbeiten, oder ist das komplett aus der Luft gegriffen?
Also ich würde sagen, das war damals wirklich, wirklich prophetisch. Also es gab natürlich Vernetzung von Computern im kleinen Maße, aber das waren schon sehr spezielle Sachen. Nichts, wo sich ein normaler Bürger mit beschäftigt hat. Da gab es auch noch keine Datenschutzdiskussion in dem Sinne. Da hat man sich noch mit der Volkszählung vielleicht beschäftigt, aber nicht mit Computern. Und sowas wie Smart Home, also dass hier Küchengeräte miteinander womöglich über WLAN, also sendet Strahlen, das kann man ja schon sagen, das ist Funkvernetzung. Mhm. Das gab es damals noch nicht. Das war wirklich, da haben kulturschaffende Künstler haben die Wirklichkeit etwas überzeichnet, deutlich überzeichnet und haben damit aber genau ins Schwarze getroffen. Das ist eigentlich faszinierend.
Ja, und denen war übrigens damals auch schon klar, dass es auch auf die Musik Einfluss nehmen wird, weil die haben auch angefangen, ganz viel elektronisch dann schon zu machen. Und sie haben, obwohl der Drummer Herwig Mitteregger, der war ja studierter Schlagzeuger, haben die damals schon angefangen, in dem Titel jetzt nicht, der war noch relativ akustisch, aber teilweise war schon mit so komischen Drum-Sounds.
Die gab es ja schon ab Ende der 70er, ja, also ja, auch klar. Kraftwerk haben damit auch schon experimentiert, aber die waren sehr vorne dran, gleichzeitig aber so eine kritische Haltung gegenüber der Technisierung, also Computer sind doof, ne, ist klar, und am Ende geht doch irgendwie die Welt unter, weil der Herzschrittmacher vom sowjetischen Parteichef irgendwie falsch programmiert ist.
Ja, aber die habe ich ja gesagt, ne? die waren ja sehr politisch, ne? Die erste Band von denen, weißt du, wie die heißt?
Lokomotive Kreuzberg, genau, da gab es dieses, ja. Danach gab es dieses Spliff Radio Show von denen, was auch irgendwie eine komplett verrückte Geschichte war. Aber ich finde es wirklich spannend, wie Axel uns gesagt hat, ein prophetischer Song.
Ja, also das, dieser Text, Jules Verne in Musik quasi.
Der Wäschetrockner flirtet mit dem Video und sendet Strahlen aus.
Jetzt muss ich uns alle auf den Boden der Realität Anfang der 80er zurückholen in der elektronischen Kommunikation. Also im Alltag war die ja dann doch nicht so weit, sondern sowas hier war die Realität erstmal. Also das Spannendste in meiner Kindheit, dann Anfang der 80er, dass meine Oma dann ein Tastentelefon hatte.
Und soll ich dir eine schöne Geschichte von mir erzählen?
Bitte?
Zu diesem Wählscheibentelefon. Damals waren Gebühren ja noch relativ teuer. Und so Jugendliche zu Hause haben dann gern telefoniert. Das ist meinem Vater unheimlich auf den Geist gegangen.
Das Problem kenne ich, ja.
Und da hat er so ein Schloss an die Wählscheibe gemacht.
Ja.
Und dann konnte man nicht telefonieren. Man konnte aber, indem man auf die Dinger oben drauf gehauen hatte, mausen. Und dann konnte man quasi vierstellige Zahlen, das hat für uns damals gereicht, einfach in diese, auf diesen, wie hieß denn das, wo man da auflegt, dieser Bügel, ich habe gar keinen Namen dafür.
Du hast dann einfach die Pulse
Pulse reingedrückt,
genau.
Und dann konnte man doch telefonieren.
Das habe ich auch gemacht. Und Ortsgespräche waren kein Problem, aber erzeugt man eine Null mit Pulsen. Also Axel, hast du das hingekriegt?
10.
Das hat nicht geklappt.
Das ging nicht.
Ich konnte dann meine Oma im Taunus, weil das waren die Gebühren, die zu Hause dann, meine Mutter hat auch dann so ein Schloss dran gemacht, weil der große Telefonierer war ich, aber ich konnte nur Arztgespräche mit diesem Morse, mit dieser Morsetechnik führen.
Ja, so war das Telefonieren damals. Ne? Gut, aber dann gab es ja Taste.
Aber ich würde gern wieder aufs Thema Musik kommen. Diese Alltagsrevolution mit Mikroelektronik, also die Videorekorder, die dann sehr stark Anfang der 80er kamen, bis Mitte der 80er, computergesteuerte Kassettendecks, Brettspiele mit Mikrochips von MB. Kennt ihr noch Sensor und sowas, wo man sich so die Farben merken musste?
Nee.
Oder Schiffe versenken von MB, wo dann auch so ein bisschen Chips drin waren?
Da kenne ich immer nur die Fernsehwerbung.
MB präsentiert mit dem Gong da.
Genau.
Ja, aber da war schon in den Spielzeugen halt auch Computertechnik drin, ganz primitive, aber das war so, was ich dann als Kind wahrgenommen habe. Ja, es gibt Filme, die diese Technikskepsis auch widerspiegeln. Blade Runner, ne, kam ja 1982 raus mit Harrison Ford, mit diesen Replikanten, also mit diesen Maschinenmenschen. Und in der Musik gab es solche Sachen auch, nämlich zum Beispiel beim Song Mr. Roboto von Styx, ne, die legendäre Rockband Styx.
Ja, eigentlich aber 70er mehr oder weniger erfolgreich. Ne? Die kamen dann erst als Überhang in die 80er.
Das ist richtig, also größter Erfolg dann so bis dahin war Boat on the River.
Ja.
Genau, Boat on the River und Anfang der 80er ging es so ein bisschen bergab langsam, aber Mr. Roboto war noch ein toller Hit und das spiegelt so ein bisschen diesen Zeitgeist wider.
Machines
Also ich übersetze mal den Teil ganz kurz. Das Problem ist also klar zu erkennen. Zu viel Technologie, die Maschinen sollen unser Leben retten, aber sie entmenschlichen uns. Also das ist so die Kernaussage des Songs.
Weißt du es auswendig? Ich glaube, das war schon eins der letzten Alben von Styx. Die haben sich danach wegen Misserfolg, glaube ich, irgendwann aufgelöst nach diesem Album.
Ja, ne? Es gab dann nach in anderer Besetzung welche, aber der Dennis DeYoung, der hatte dann irgendwie keinen Bock mehr.
Ja, ich glaube vielleicht auch, weil sie aus den 70ern kommen, diese Rockband-Ära ja noch miterlebt haben und ja auch ein bisschen da ja drin sind. Das war ja eigentlich schon Rockmusik, was sie gemacht haben teilweise. Und jetzt gehen sie halt in diesen technologischen Sound.
Ja, das war schon ein ziemlicher Umbruch für die Band.
Die haben wahrscheinlich auch gemerkt, dass es nicht mehr so funktionieren wird wie früher.
Mhm. Ja, aber das Thema hat so ein bisschen den Zeitgeist getroffen.
Mhm. War übrigens auch meiner. Also ich war auch eher Technik skeptisch.
Okay.
Ja, also ich habe mich auch lange nicht mit Computern beschäftigen wollen. Damals habe ich ja auch Musik gemacht und so und das fand ich alles ganz furchtbar. Also diesen elektronischen Mist, das hat mir nicht gefallen damals.
Wann hat sich's geändert, als ihr in der Band gespielt habt und habt dann noch elektronische Instrumente reingebracht?
Ja gut, Keyboards gab es ja dann irgendwann schon, die waren ja Usus. Aber das war für mich so ein Plastiksound hier am Anfang von Mr. Roboto. Den habe ich damals abgelehnt. Das kam dann erst Mitte also in den 90ern, habe ich mich damit eigentlich erst so richtig angefreundet. Gut, Depeche Mode habe ich doch schon immer gemocht, aber ansonsten war ich da eher skeptisch.
Mhm.
Auch für mich war das so, ich meine, der Axel hat ja gerade erzählt, er war schon mit Computern unterwegs. Ich bin also bis zum Abitur 1987 vollkommen ohne ausgekommen und habe dann noch Zivildienst gemacht und habe dann angefangen zu studieren. Und wie gesagt, dann meine erste Arbeit sogar noch mit Schreibmaschine geschrieben. Aber irgendwie in dieser Zeit hing ich dann schon hinterher, weil irgendwo gab es so eine Zäsur und dann hat jeder angefangen mit diesen Dingern herum zu experimentieren und sich irgendwelche Computer zu kaufen.
Ja, ich zum Beispiel, also ich habe mir nicht selber gekauft, aber als Kind hatte ich bei meinem Onkel Zugriff auf den C64 und ich finde, das ist so für mich die erste große Zäsur in der digitalen Kommunikation in den 80ern, dass ich mit dem C64, bei mir war es der C64,
Axel. Bei mir war es ein Atari.
Okay.
Ich hatte dann einen Atari, weil der hatte einen großen Vorteil. Da gab es so ein Notenschreibprogramm, da musste mit einer Klaviertastatur über MIDI einspielen und dann hat einem das Ding Noten geschrieben, sauber und ordentlich. Das fand ich toll.
Das war aber erst spät, das war noch nicht in den 80ern, oder?
Das war in den 80ern.
Okay,
das war in den 80ern, die MIDI-Schnittstelle war einer der großen Vorteile des Atari ST.
Aber ich wollte auf diese C64-Zeit nochmal zurückkommen.
Nur weil du den hattest.
Ja, du gibst ja mal mit deinem Atari an. Also
wenn man sich überlegt, wie klein das Ding war, das hatte 1 Megabyte Arbeitsspeicher. Da lacht heute mein Handy drüber.
Ja,
und was
klar.
Das Ding konnte, das war schon faszinierend.
Ja.
Aber will ja dich nicht unterbrechen in der Begeisterung für deinen C64.
Naja, also du musst dir überlegen, 1983 habe ich das erste Mal mich mit in eine Mailbox eingewählt mit meinem C64. Mhm. Da hat man dann den Telefonhörer auf so einen Akustikkoppler gelegt. Also es war noch kein Modem, das vernetzt war, sondern die akustischen Signale wurden dann über den Telefonhörer direkt praktisch in ein Mikrofon übertragen. Das war für mich eine Revolution, Axel, oder?
Das war auf jeden Fall eine Revolution. Also es fing einfach natürlich damit an, dass man diese Dinge überhaupt kaufen konnte. Also dass viele Leute sich einen Computer leisten konnten. Dann hat man sich erstmal getroffen und hat mit Diskettenlaufwerken Spiele kopiert und sowas. Und dann wuchs natürlich so der Wunsch, sich auch zu vernetzen, irgendwie die Dinger zusammenzuschalten. Und das war eben mit diesen Akustikkopplern dann möglich. Über Mailboxen konnte man Nachrichten austauschen. Das war schon ein gewaltiger Umbruch. Allerdings so etwa Mitte der 80er Jahre. Also da musste erst so ein Steinchen nach dem anderen zusammenkommen, dass das dann wirklich funktioniert hat.
Wobei, das hatte aber noch nichts mit Internet zu tun, ne? Dieses Vernetzen, oder? Ist das schon Internet? Nee.
Das hat mit Internet noch nichts zu tun. Das Internet fing in wenigen Teilen auch schon 83 an. Vorher hatte es ein sogenanntes ARPANET gegeben, wo sich Universitäten und Forschungseinrichtungen ausgetauscht haben, wo auch ein bisschen militärische Gelder reingeflossen sind, wo entwickelt wurden. Da wurde die Technik entwickelt, die dann später das Internet war oder aus der das Internet wurde. Aber das dauerte noch ein paar Jahre, bis wir wirklich von dem Internet reden konnten. Vorher waren das wirklich diese Mailboxen und das waren in der Regel Privatleute, die einen Computer ans Telefonnetz angeschlossen haben und da konnte man Nachrichten hinschicken, Nachrichten abholen und diese Computer haben sich wieder in so einer Struktur untereinander ausgetauscht. Das dauerte dann schon mal 1-2 Tage, bis so eine Nachricht ankam. Aber es war alles komplett elektronisch.
Ja, ich erinnere mich daran und was das so ein bisschen ausgelöst hat, diese Begeisterung dafür, war zum Beispiel der Film War Games mit Matthew Broderick. Der kam 83 in die Kinos, ich habe den auch gesehen und das war auch so ein typischer, der erste Computer-Nerd. Und der wollte eigentlich ein Spiel spielen, das was noch nicht veröffentlicht war, und hat sich dann unwissend in den Verteidigungscomputer der USA eingewählt und hat beinahe den Dritten Weltkrieg ausgelöst. Aber das, was der halt gemacht hat, dass er Telefonkosten umgehen konnte und einfach sich einwählen konnte und das alles sich auskannte, das fanden wir damals extrem cool. Der erste Nerd.
Ja, aber es hat auch die Studiotechnik übrigens dann nochmal revolutioniert, weil das war dann zum Beispiel, da ist jetzt dieses, was wir gerade hatten mit der MIDI-Schnittstelle, das hat die Produktionstechnik damals richtig über den Haufen geworfen, weil dann stand in jedem Studio plötzlich ein Atari rum und man konnte alle Keyboard-Spuren vorher dort vorproduzieren und die auf nur eine Spur vom Band drauf spielen, weil damals wurde noch auf Band produziert und dann hatte man die anderen Spuren auf dem Band frei für richtige Instrumente. Das hat also richtig viel gemacht. Man konnte auch so viele Spuren von Keyboard und so alles draufhauen, was man wollte, ohne dass man irgendwelche Verluste hatte. Also ja, das war auch eine Revolution.
Ja, und vor allem konnte man Spielfehler ausgleichen. Ja. Man hat es dann die Noten korrigiert und wenn man daneben gelegen hat, hat man es eben auf dem Bildschirm verändert? Und
Nee, das kam später.
Okay.
Das ist dieses richtige Digitale, wenn du die Tonhöhe, also was du dann da eingespielt hast, das musste schon so eingespielt werden. Also so habe ich es in Erinnerung, also vom Keyboard aus, weil das konnte man nicht mehr hin und her ziehen von der Tonhöhe. Und man konnte ja noch nichts Akustisches, also man konnte ja keine Sprache da rein tun.
Nee, aber man konnte, weil der Atari, der hat ja dann das Keyboard, das MIDI-Keyboard gesteuert und wenn dann statt ein C-Dur ein D-Dur gespielt wurde, konnte man dann vorher die Note auf ein Notator-Programm runtersetzen und dadurch war er korrigiert.
Ja, dann hast du das Notator-Programm, mit dem ich Noten gedruckt habe.
genau.
Ja, das war schon verrückt.
Aber all das ist in der Zeit passiert. Das Internet gab es noch nicht.
Ja, aber dann das, was dann kam, BTX, ne? Da hatten wir ja vorhin schon mal, das ist auch dieses Einwählen und das war dann dieser Bildschirmtext der Deutschen Bundespost. Und das habe ich auch nie so richtig verstanden, weil ich es nie benutzt habe. Axel, was hat es damit nochmal auf sich?
Ja, das waren im Prinzip zwei Schritte. 81 hat die Deutsche Post damals DATEX-P eingeführt, also quasi so eine Technik, mit der man Daten über das Telefonnetz austauschen konnte. Und 83 dann das BTX in Betrieb genommen in Deutschland. Das war ein Jahr vorher sogar schon in Österreich. Und ja, das war im Prinzip, also wenn man es jetzt sehr positiv darstellen möchte, eine Art Webseite, die man aufrufen konnte und wo man zu anderen Seiten umschalten konnte und da dann Dienste in Anspruch nehmen konnte. Später war es hauptsächlich Online-Banking, also die Banken haben da sozusagen ihre ersten Online-Präsenzen gehabt und darüber konnte man Online-Überweisungen machen. Aber es gab halt Informationsangebote von Firmen, also schon eher so ein bisschen Werbeseiten. Und man konnte auch Nachrichten austauschen. Der Nachteil des Ganzen war, es war vorgeschrieben, was man an Geräten benutzen darf und es war teuer. Also die Deutsche Post ließ sich das einfach sehr gut bezahlen. Und das war damals halt, empfanden viele als sehr unfair. Es wurde ihnen vorgeschrieben, dass sie teure Einwahlgeräte kaufen müssten, obwohl sie eigentlich wussten, dass man mit einfacher Technik genau das Gleiche erreichen konnte. Und damals gab es dann auch schnell den Begriff die Deutsche Pest statt die Deutsche Post.
Aber unheimlich fortschrittlich.
Die Post?
Ja. Nein, die Post nicht, aber das Prinzip BTX, dass man diese Online, dass das ein Online-Dienst war. Finde ich schon fortschrittlich.
Das war schon fortschrittlich und man versuchte natürlich damit eine kommerzielle Alternative zu Mailboxen zu machen, weil diese ganze Mailbox-Geschichte, die war ja auch so ein bisschen anarchisch. Also man wusste ja nicht so richtig, was da alles passiert und was da ausgetauscht wird. Und mit so einer schönen, teuren, sauberen Geschichte hoffte man dann, die Leute überzeugen zu können und die Sache auch in richtige Bahnen lenken zu können, was dann aber ganz gehörig schief ging, als nach einem Jahr Hacker kamen und haben nachgewiesen, dass das System unsicher ist. Also der Chaos Computer Club hat in einer Nacht über eine Sparkassenseite sehr viel Kosten eingenommen sozusagen, aber gleich wieder zurückgegeben. Es ging da nicht ums Geld, sondern um zu zeigen, dass hier eine Sicherheitslücke war. Und das hat das BTX ziemlich zurückgeworfen. Und also die Zahlen, die man damit erreichen wollte, hat man eigentlich nie richtig erreicht.
Aber ich hatte ja vorhin schon ein Beispiel mitgebracht von einer prophetischen Band und damals in dieser Zeit musste man ja noch, wenn man sich nicht in der Kneipe oder in der Disco verlieben wollte, musste man ja Kontaktanzeigen aufgeben. Aber es gibt ein Stück von Kraftwerk 1981, die auch da was vorausgesehen haben, meiner Meinung nach. Das hat auch mit Bildschirmtext zu tun. Den gab es aber auch noch nicht. Spiel mal ein, Dave. Kraftwerk, Computerliebe.
Ich wähle die Nummer, ich wähle die Nummer. Rufe Bildschirmtext, rufe Bildschirmtext. Hab heute Nacht nichts zu tun, heute Nacht nichts zu tun. Ich brauch ein Rendezvous, ich brauch ein Rendezvous.
Ja, Kraftwerk, immer prophetisch unterwegs. Sie haben das Online-Dating quasi vorausgesehen, rund 30 Jahre vor Tinder.
Bevor man überhaupt auf die Idee gekommen ist. Genau. Ja. Also ging das mit BTX später dann Online-Dating zu machen? Gab es da schon irgendwie so eine Kontaktbörse?
Ja, das gehörte zu den Dienstleistungen, in Anführungszeichen, die durchaus auf dieser Basis dann, also auf BTX, für Geld angeboten wurden. Aber jetzt also natürlich sehr sauber und sehr vorsichtig. Also jetzt nicht Dienstleistung verwechseln mit was Falschem.
Also nicht ruf mich an, so nicht.
Nein, das war damals natürlich Kirche auf einen Dienst der Deutschen Post und natürlich sehr jugendfrei und sauber gehalten. Erst dann später mit dem Internet, da wuchsen dann die Rotlichtbereiche wirklich und haben auch interessanterweise sehr viel für die Technik beigetragen, was Online-Payment angeht oder so. Aber in BTX war das alles sehr sauber.
Ehrlich, der Rotlichtbereich hat zum Fortschritt beigetragen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ironiezeichen aus.
Wieso?
Nein, meinst du das ernst?
Na, ich wusste das jetzt nicht, dass der Rotlichtbereich dazu beigetragen hat, dass irgendwie etwas nach vorne ging.
Ja, das war schon immer so. Ja, was meinst du, warum VHS als Videosystem sich dann in den 80ern durchgesetzt hat, beziehungsweise Ende der 70er? Weil die Pornoindustrie schon drauf gesetzt hat.
Okay, ich nehme meine Naivität jetzt zurück.
Das spricht für dich. Aber ich habe hier mal so ein Werbejingle liegen von BTX aus den 80ern. Da hören wir mal kurz rein.
Ich muss zur Bank, zur Bank, zur Bank.
Feierabend, nicht zu machen. Mit Bildschirmtext haben Sie Tag und Nacht Zugang zu Ihrem Konto. Der Zug ist abgefahren. Aber mit BTX haben Sie immer den aktuellen Fahrplan.
Hallo!
Noch nichts vom elektronischen Briefkasten gehört? Mit BTX können Sie Mitteilungen auf Knopfdruck absenden und empfangen.
Ich frage mich, kennt irgendjemanden, der das hatte? Ich habe das nie benutzt.
Nee, aber ich glaube, das war was, wie Axel vorhin gesagt hat, ist einfach zu teuer für Privatmenschen.
Es war tatsächlich für Privatleute sehr, sehr teuer. Man konnte den Leuten auch wirklich nicht die Vorteile vermitteln. Online-Banking war eine der am meisten genutzten Anwendungen. Andererseits sind wir in Deutschland, was das Geld angeht, sehr vorsichtig und dieses Online-Banking haben nur Leute gemacht, die wirklich technisch sehr fortschrittlich waren. Und also wenn man überlegt, es gab mal so Ideen, nach 3 Jahren hat man 1 Million Nutzer und in der Praxis waren es dann 60.000, glaube ich, ungefähr. Also das blieb ganz weit hinter den Erwartungen zurück.
Also ein riesiger Misserfolg, wenn man so will, ja?
Eigentlich war es ein ziemlicher Misserfolg oder ein riesiger Misserfolg, muss man sagen, ja.
Ich springe nochmal zum Thema Computerliebe und da gibt es einen Song, der in eine ähnliche Richtung geht, nämlich Electric Dreams vom Film Electric Dreams. Zu Deutsch hieß der, also einer der deutschen Titel, Liebe auf den ersten Bit. Toll. da hören wir erstmal rein, bevor wir drüber reden. Sagt euch was, der Song, ne?
Ja, ehrlich gesagt, ja, ich habe ihn schon mal gehört. Ich weiß aber nicht mehr, von wann der ist.
Der ist von 1984 auch, produziert von Giorgio Moroder, der auch Donna Summer groß gemacht hat und ein Kompagnon auch von Harold Faltermeyer ist.
Wie bitte? Ja, den kenne ich.
Den kennst du, genau. Ja. Der hat das verzapft, hat sehr viele Soundtracks gemacht, hat er auch schon den Oscar gewonnen für Midnight Express. Und der Gastsänger da ist Philip Oakey von der britischen Band Human League. Ja. Also der Song ist zu dem Film. Der Film ist eigentlich völlig albern, braucht kein Mensch. Also es geht darum, dass ein Mann sich in Computer verknallt und es dann so eine Dreiecksbeziehung mit einer Frau auch gibt. Also völlig krude Story. Aber der Hit daraus, den kennt man eben noch, das war ein Top-3-Ding. Es geht im Kern im Prinzip darum, dass Computer intelligent werden. Ne? Wir reden ja über diese Umbrüche und die Popmusik. Da auch spiegelt diese Idee zumindest wieder, dass wir eine künstliche Intelligenz haben. Und er redet auch mit dem Computer, ne? Also im Jahr 1984.
Siehst du mal, da hast du auch mal was Prophetisches gefunden, weil das ist ja wieder vorweggenommen von allem, was es heute so gibt, oder?
Ja, ich sag mal, heute ist Alexa, Siri, Sprachinterfaces sind ganz normal.
Machst du das?
Ja, nicht so viel.
Also ich habe wirklich, wahrscheinlich ist das eine Generationsfrage, kann uns vielleicht der Axel erklären. Für mich ist es irgendwie komisch, mit Technik zu reden. Ich mag nicht mit irgend so einem Ding. Ich habe auch die Sprachsteuerung bei meinem Handy, das mache ich nie.
Manchmal, wenn ich draußen unterwegs bin und keine Hand frei habe zum Tippen oder so, dann sage ich schon mal, hey Siri, was ich für ein Telefon jetzt habe. Ja. Ich nutze das schon, aber zu Hause geht es mir auf den Geist, wenn plötzlich meine Set-Top-Box sich angesprochen fühlt bei...
Ich habe keine.
Alexa.
Ja, ich kenne es aber von meinen Kindern. Die haben überhaupt keine Probleme, mit ihre Handys voll zu quatschen. Nee.
Aber Axel, du solltest ja da mal einsteigen in die Frage, ob du das als Generationsfrage siehst.
Es ist natürlich irgendwo eine Generationsfrage, weil unsere Generation kommt sich eigentlich meistens ein bisschen blöd vor, wenn sie irgendwo steht und mit irgendeinem Gerät redet. Dabei, grundsätzlich ist das ja gar nichts Neues. Also wenn man überlegt, Josef Weizenbaum hat 1966, also das ist ein Philosoph und Informatiker, der hat 1966 ein kleines Programm geschrieben, mit dem sich Leute unterhalten haben. Aber natürlich nicht mit Sprache, so wie Alexa heute, sondern über die Tastatur. Aber das war sozusagen der erste Chatbot. Und der hatte so eine Technik, dass er einfach das aufnahm, was man sagte, sich ein Wort raussuchte und eine Frage formulierte, sozusagen. Also immer wieder zurückfragte. Und es dauerte relativ lange, bis die Leute in Blindversuchen merkten, dass sie da mit einem Gerät oder mit einer Maschine reden. Und diese Idee hat natürlich immer fasziniert. Der Computer, der mit mir spricht. Aber wirklich große Fortschritte haben wir da in der letzten Zeit gemacht. Das ist richtig. Also mit die Analyse von Sprache ist einfach besser geworden, so dass Geräte richtig reagieren können auf Sprache. Ich persönlich finde das eigentlich eine ganz nützliche Technik. Ich habe andere Probleme damit, nämlich wenn da ein Mikrofon ist, was erstmal alles, was ich sage, irgendwo hinschickt. Also Alexa, wenn es nicht auf meinem Computer läuft, sondern irgendwo auf einem Rechner bei Amazon oder ein entsprechendes System bei Google und alles, was ich sage, erstmal dahin geschickt wird, analysiert wird und dann was zurückgeschickt wird, was bei mir dann am Gerät oder irgendwo eine Handlung auslöst, das ehrlich gesagt mag ich nicht so gerne. Also ich möchte eigentlich, dass das, was ich sage, erstmal in dem Bereich bleibt, den ich kontrollieren kann. Und ich denke, viele Leute empfinden genauso. Und da gibt es dann so Aha-Erlebnisse, wenn Alexa sich plötzlich in der Diskussion einmischt, sozusagen, also reagiert im Wohnzimmer, dann wird manchen Leuten erst bewusst, dass da also nicht jemand, sondern etwas ist, was die ganze Zeit mithört.
Ich bin dann zu Alexa immer sehr unfreundlich oder auch zu Siri. Also ich sag dann auch, also das kann ich jetzt will ich jetzt nicht so laut sagen hier. Aber es ist nicht freundlich, was ich zu ihr sage. Aber jetzt kam bei mir die Frage nochmal auf, die ich mir schon lange stelle. Also viele Leute sagen, ja, oh, ich habe das Gefühl, meine Alexa und Siri hören so mit, dass ich, wenn ich über ein bestimmtes, keine Ahnung, Urlaubsthema gesprochen habe, ich rede jetzt über Urlaub in Portugal am nächsten Tag bekomme ich, sage ich mal, zufälligerweise Postwurfsendungen mit Spam über Portugal-Urlaub oder sowas. Ist da was dran? Also Axel, nach deiner Kenntnis, dass sowas im Hintergrund dann tatsächlich wieder bei uns landet, um uns was zu verkaufen?
Also so direkt würde ich keinen Zusammenhang herstellen. Blöd ist es, wenn man jemand im Haus hat, der Alexandra heißt oder so dass dieses Alexa dann ständig doch Daten übermittelt. Aber eigentlich sind es häufiger E-Mail-Postfächer, die von Dienstleistern ausgewertet werden und so weiter, die dafür sorgen, dass wir sehr zielgerichtete Werbung bekommen. Nicht unbedingt jetzt, also Alexa und Fernreisen, da würde ich keine Verbindung vermuten, nein.
Wie intelligent werden die Dinger eigentlich? Kann ich mich mit denen irgendwann wirklich unterhalten?
Naja, es gibt jetzt durchaus schon Systeme bei einer Hotline oder so teilweise, wo solche Bots eingesetzt werden, meistens noch über Tastatur, also Chatbots, die tatsächlich bei Standardproblemen genauso gut weiterhelfen können wie ein Mitarbeiter. Und die Spracherkennung wird einfach besser. Da gehört auch dazu, dass sehr viel gesprochene Sprache von diesen Geräten aufgezeichnet wird und dann zum Training benutzt wird. Also als jetzt unabhängig vom Inhalt quasi als Trainingsdaten für die Maschine, damit die immer besser erkennt, was möchte der jetzt irgendwas sagt eigentlich von mir. Und das sind wir noch nicht am Ende. Das wird sicherlich auch noch besser werden.
Was mich jetzt, Dave, was mich neulich ganz schockiert hat, war, dass es jetzt mittlerweile Bots gibt, die Songs schreiben.
Ja,
das hat mich auch echt schockiert. Und das ist sogar funktioniert. Da war irgendwie das Experiment, wir schreiben einen AC/DC-Song und der klang dann auch so.
Weil er praktisch alle Versatzstücke...
alles kannte, was die jemals gemacht haben. Und dann kann man versuchen, per Zufallsgenerator irgendwas Neues zu machen. Und dann kommt da tatsächlich was raus, was man sich anhören kann. Das hat mich schon ein wenig schockiert. Also,
ja, das ist ein gruseliger Gedanke, aber dass einem das als AC/DC-Fan vielleicht auch noch gefällt. Weil man genau die Muster, die einen AC/DC-Song gut machen... dann da auch wiedererkennen. Ja. Ich meine, klar. Aber ich glaube, das ist das gleiche Prinzip, mit dem viele Hitschreiber arbeiten. Die nehmen auch Versatzstücke von Sachen, die funktionieren. Also das ist jetzt nur auf die Maschine geschoben. Aber ich will ganz ehrlich keinen Song haben, den eine Maschine geschrieben hat.
Oder?
Nein, will ich nicht. Aber wenn wir jetzt mal einen Strich drunter machen, ich glaube, wir sind uns alle einig, in den 80er Jahren ist ganz, ganz viel passiert in der digitalen Kommunikation, in der Computertechnik.
Also das war schon der Anfang.
Der Anfang war es, aber der Durchbruch war es nicht, Axel.
Der Durchbruch war es nicht. Also der Durchbruch kam natürlich mit dem Internet und das begann dann auf breiter Basis wirklich Anfang der 90er Jahre oder in den 90er Jahren mit dem World Wide Web und mit E-Mail. Es gab so einen Übergang, also so solche Firmen wie CompuServe oder so, die irgendwie von der Mailbox-Welt der 80er dann irgendwann in die Internetwelt der 90er übergeleitet haben. Und aus BTX wurde dann T-Online und so weiter. Also das ist schon eine Fortentwicklung gewesen, aber dann ging das wirklich in die Breite und die große Revolution in meinen Augen waren dann wirklich erst noch die Smartphones, die am Anfang genau die gleichen Probleme hatten, übrigens wie Mailboxen in den 80ern, nämlich dass es unglaublich teuer war, Daten zu übertragen, dann halt im Mobilfunknetz. Und erst als es dann im Zusammenspiel aus Herstellern und Netzbetreibern möglich wurde, die Preise zu senken und bis hin zur Datenflatrate, wie wir es heute gewohnt sind, dann konnte sich diese Technik auf breiter Basis durchsetzen. Und ich denke mal, wenn man so vergleicht, jetzt einige Nerds, die sich in Mailboxen eingewählt haben in den 80er Jahren und heute das Smartphone, das uns ja gar nicht reicht, wir haben dann ja noch gleich ein iPad mit Karte, habe ich vorhin gehört, mit auf dem Schreibtisch liegen. Also im Moment sind wir ja so immer und überall vernetzt. Das ist natürlich, das hat unser Leben revolutioniert.
Also Bernd, wir haben vor allem von dir gelernt, du hast deine Technik-Skepsis ein bisschen überwunden. Bei mir war sie noch nie so richtig da. Ich habe immer gerne die neuesten Sachen genommen.
Ich habe aber lange gebraucht. Ich habe früher Leute, also in den Anfang der 90er habe ich Leute mit Handys noch doof gefunden.
Fand ich auch.
Unmöglich.
Ich fand auch, ja.
Blöd, will der sich wichtig machen.
Ich bin wichtig, also, gib mir ein Handy. Gab es auch T-Shirts, ja, ich erinnere mich. Ja, aber heute sehen wir das alles anders. Ich fand's sehr, sehr spannend.
Ja, ich auch. Vor allem, dass 1966 schon jemand angefangen hat, mit irgendwelchen Bots Schreib- und Verstand, also Sprachprogramme zu entwickeln, das finde ich jetzt schon
wegen echt, dieser Idee muss ich bei Amazon und Co. immer mit diesem blöden Chatprogramm sprechen. Vielen Dank auch.
Ich wusste gar nicht, dass es ein Chatprogramm ist.
Vielen Dank, Axel Kossel, stellvertretender Chefredakteur der CT, dass du heute dabei warst. War sehr, sehr spannend, was du uns erzählt hast.
Vielen Dank, ich hatte auch viel Spaß dabei. Danke und tschüss.
Wir haben viel über die Revolution der Computertechnik in den 80ern gehört. Ohne die könntet ihr uns auch keine E-Mail schreiben. Jederzeit für alles, was ihr loswerden wollt. die80er@swr1.de. Wir freuen uns über Kritik und Lob umso mehr. In den Shownotes steht es auch nochmal drin, die Mailadresse. die80er@swr1.de.
Die 80er, der Musikpodcast.